»Wimsey, was in aller Welt suchen Sie denn in dieser Leichenhalle?« fragte Hauptmann Fentiman und warf, wie von einer lästigen Pflicht erlöst, seinen Evening-Banner beiseite. »Na, eine Leichenhalle würde ich das nicht gerade nennen,« versetzte Wimsey liebenswürdig. »Bestattungssalon wäre das Mindeste. Sehen Sie sich doch nur den Marmor an, die Palmen, das Mobiliar und den keuschen bronzenen Nackedei da in der Ecke.« »Ja, und die Leichname. Ich fühle mich hier immer an diesen Witz im Punch erinnert. Ober, nehmen Sie Lord Dings damit hinaus, er ist schon 2 Tage tot.« »Sehen Sie nur mal den alten Ormsby da drüben, schnarcht wie ein Nilpferd.« »Oder meinen hochverehrten Herrn Großpapa. Jeden Morgen 10:00 kommt er hier hereingeschlurft, beschlagnahmt die Morning Post und den Ohrensessel am Kamin und gehört dann bis abends einfach zum Inventar. Armer Teufel.« »Aber so enden wir wohl eines Tages alle. Hätten die Deutschen mich doch gleich mit den anderen umgelegt. Wozu am Leben bleiben, wenn es zum Schluss so aussieht? Was trinken Sie?«
»Einen trockenen Martini«, sagte Wimsey.
»Und Sie?«
2 trockene Martini, bitte, Fred.«
»Kopf hoch. Dieser ganze Gedenktagsrummel geht einem schon auf die Nerven, nicht? Ich bin überzeugt, die meisten Leute würden diese Massenhysterie am liebsten abschaffen, wenn die Sache nur von den Zeitungen nicht so auf Teufel komm raus hochgespielt würde. Naja, aber so etwas sagt man eben nicht. Man würde mich hier achtkantig rauswerfen, wenn ich es nur laut dächte.«
»Schon dafür, dass Sie etwas laut sagen, würden Sie rausfliegen, egal was Sie sagen«, meinte Fentiman düster. »Aber was machen Sie nun eigentlich hier?«
»Ich warte auf Oberst Marchbanks. Zum Wohl.«
»Sind Sie mit ihm zum Essen verabredet?«
»Ja.«
Fentiman nickte stumm. Er wusste, dass der junge Marchbanks auf Höhe 60 gefallen war und der Oberst seitdem die engsten Freunde seines Sohnes am Waffenstillstandstag zu einem informellen Essen einzuladen pflegte.
»Der alte Marchbanks geht ja noch«, sagte er nach einer Pause. »Ganz netter Kerl.«
Wimsey stimmte ihm zu. »Und wie geht's Ihnen?« fragte er.
»Bescheiden wie immer. Magen verkorkst und kein Geld. Wozu soll das alles gut sein, Wimsey? Da geht man hin und kämpft für sein Vaterland, lässt sich die Innereien vergasen, verliert seine Stellung und erwirbt dafür das Recht, einmal im Jahr am Heldendenkmal vorbeizumarschieren und auf jedes Pfund Einkommen 4 Schilling Steuern zu bezahlen. Und Sheila nörgelt auch. Sie arbeitet sich kaputt, das arme Ding. Ganz schön demütigend für einen Mann, wenn er vom Verdienst seiner Frau leben muss. Aber ich kann doch nichts dafür, Wimsey. So wie ich mich krank melde, bin ich meiner Arbeit wieder los. Geld! Vor dem Krieg hätte ich keinen Gedanken daran verschwendet, aber ich schwör's Ihnen, heute würde ich jedes Verbrechen begehen, nur um an genug Geld zu kommen.«
Fentimans Stimme hatte sich in eine nervöse Erregung gesteigert. Ein schockierter Veteran, bis dahin unsichtbar in einem benachbarten Lehnsessel, reckte den mageren Hals vor wie eine Schildkröte und ließ ein giftiges »Schsch« vernehmen.
»Na, das täte ich aber nicht«, sagte Wimsey leichthin. »Verbrechen wollen gelernt sein. Selbst ein relativ Schwachsinniger wie ich kommt einem Möchtegern-Moriety allemal auf die Schliche. Sollten Sie mit dem Gedanken spielen, sich einen falschen Bart anzukleben und einem Millionär den Schädel einzuschlagen, lassen Sie es lieber bleiben. Diese abscheuliche Angewohnheit, Ihre Zigaretten immer bis auf den letzten Millimeter herunterzurauchen, würde Sie immer und überall verraten. Ich brauche nur mit meiner Lupe und einer Skiplehre zu kommen und zu sagen, der Mörder ist mein lieber alter Freund George Fentiman. Verhaftet den Mann. Sie mögen es nicht glauben, aber ich bin bereit, meinen Allernächsten zu opfern, um mich bei der Polizei liebkind zu machen und in die Zeitung zu kommen.« Fentiman lachte und drückte den anstößigen Zigarettenstummel im nächststehenden Aschenbecher aus. »Mich wundert, dass überhaupt noch jemand mit Ihnen verkehrt«, sagte er. Die Anspannung und Bitterkeit war aus seiner Stimme gewichen und sie klang jetzt nur mehr amüsiert.
»Das täte auch keiner«, sagte Wimsey, »wenn Sie nicht alle dächten, dass ich viel zu reich bin, um Verstand zu haben. Das ist so, wie wenn man hört, dass der Graf von so und so in irgendeinem Stück die Hauptrolle spielt. Alle halten es für ausgemacht, dass er ein miserabler Schauspieler ist.
Ich verrate Ihnen mal mein Geheimnis. Alle meine kriminalistischen Taten vollbringt ein Double für 3 Pfund pro Woche.«